Ja, ich heiße Sebastian, bin hier der Pastor und herzlich willkommen von meiner Seite. Ich darf mit euch die Predigt teilen heute zu dem Thema Glaube, der erhebt. Ja, es wäre eigentlich schön, wenn wir jedes Mal aus dem Gottesdienst so rausgehen, ja, dass es uns von den Socken reißt, ja, dass die Chucks auf dem Boden stehen bleiben und wir einfach erfüllt und erhebt rausgehen. Und ich glaube auch, dass Gott sich das wünscht, dass wir von ihm Stärkung erleben. Und ich wünsche mir auch das für dich, dass du heute rausgehst und einfach merkst, Mensch, ich konnte meine Lasten, meine schweren Dinge da lassen und konnte Hoffnung schöpfen, Hoffnung erleben und Hoffnung mitnehmen in die nächste Woche. Ich habe diese Woche einen Film gesehen von einem christlichen Filmemacher, der eigentlich nichts anderes macht wie Lebensgeschichten von Menschen auf der ganzen Welt, die außerordentlich sind, in der Kunstform Film zu verarbeiten. Und er ist heute auch in dem Raum Mannheim und macht da Vorträge bzw. präsentiert seine Medien. Und haarscharf hätten wir ihn quasi heute hier gehabt, aber mit unserer Renovierung und so weiter war das alles ein bisschen zu viel für dieses Mal zu machen. Das werden wir irgendwann nachholen. Und er hat einen Film gedreht über einen Mann, das sehen wir gleich in dem nächsten Bild, über Sergei. Das Bild sieht erstmal so ganz normal aus. Ein Mann, ein Sohn, eine Frau, alles ganz nett. Ne? Schön auf der Wiese, hätten auch andere Menschen sein können. Das Besondere an diesem Mann ist aber, dass er einen Meter über dem Boden lebt. Das sieht man hier in dem nächsten Bild. Wir bleiben erstmal bei diesem Bild hängen. Sergei war ein ganz normaler junger Mann, ist zur Marine gefahren, ist auf See gewesen und dort hatte er die Aufgabe, das Schiff vom Schnee frei zu machen bei zarten minus 35 Grad. Und dabei hat er schwere Erfrierung erlebt und nicht nur Erfrierung, sondern irgendwie noch eine Krankheit, wo im Grunde genommen die Glieder weiter gefault sind. Und so kam es, dass ihn über 27 Amputationen die Beine im Grunde genommen komplett abgenommen wurden und die Finger eigentlich auch komplett abgenommen wurden. Und man fragt sich natürlich, mit 27, also erstmal 27 Operationen in der Sowjetunion, ja, also er hat erzählt, da waren die Krankenhausumstände so, dass es gab nicht immer Betäubungsmittel. Also das kann man uns gar nicht vorstellen, ja. Dieser Film, der dreiviertel Stunde lang erzählt es sehr ausführlich und sehr genau. Aber dieser Mann, der war erstmal hart im Nehmen und hat 27 Operationen überlebt, wo er wusste, viele seiner Kollegen haben 10 nicht überlebt. Und aber irgendwie hat er weiter noch dran festgehalten, dass es irgendwie besser werden könnte. Und irgendwann kam er aber an diesen Punkt, wo die Ärzte gesagt haben, also Sergei, deine Nieren, die funktionieren nicht mehr. Und er wusste also, wenn die Nieren auch nicht mehr funktionieren, dann ist eigentlich Exodus. Ja, und die Ärzte kamen zu ihm und haben gesagt, Sergei, die nächste Operation steht bevor, aber deine Nieren, wir können das nachweisen, haben beide versagt. Und Sergei, war vor dem Ende seines Lebens, hatte eine Frau, eine hübsche Frau. Und das Einzige, was ihm irgendwie noch duster im Kopf übrig blieb, war, es gibt irgendwie Gott und man kann irgendwie zu Gott beten und das ist so der letzte Rettungsanker für ihn in seinen Gedanken gewesen. Und so hat er zu seiner Frau gesagt, geh an die Tür und sorg dafür, dass keiner reinkommt, weil ich will beten. Und so ist die Frau hingegangen, im Gehorsam, ja, hat die Tür verbarrikadiert von diesem Krankenhauszimmer und dieser Mann hat einfach nur gebetet. Und der Arzt kam zwischendrin und hat versucht, da gewaltvoll die Tür aufzumachen, um ihn sozusagen in die nächste OP zu nehmen. Und er erzählt, hat einfach nur gebetet. Und er hat einfach gesagt, Gott, wenn es dich gibt, mein Leben ist sowieso hier scheinbar zu Ende. Mach was, wenn du was draus machen kannst. Es war ein einfaches Gebet, ohne groß, waren keine Menschen dabei, waren keine großen, berühmten Prediger dabei aus Amerika oder ähnliches. Ja, war einfach nur er und Gott, ein ehrliches Gebet. Und man hat gemerkt, etwas hat sich geändert. Und der Arzt ist zu ihm gekommen und der Arzt kam auf diese Schnapsidee, hat gesagt, hier ist ein Glas Cola, trink das. Und er wusste ganz genau, also wenn die Nieren versagt haben, dann wird er das Wasser irgendwie nicht halten können, das wird alles nicht funktionieren. Das wird ihn eher umbringen, als dass es ihm hilft. Und vor dieser Operation haben die einfach so ein paar mit dortigen Mitteln Tests durchgeführt, ja. Und auf einmal hat er festgestellt, die Nieren sind wieder da. Die Nieren funktionieren wieder. Und diese Fäulnis, die da in seinem Körper angesetzt hatte, ich kann es nicht genauer beschreiben, wie genau die Krankheit heißt, das hat aufgehört, weil das Problem war, dass sein Körper weiter verwest ist. Und die Finger im Grunde genommen, er hat ja die Daumen noch gehabt. Oder hat noch die Daumen und von den Beinen, wie gesagt, wurde immer weiter amputiert. Und auf einmal ist eine Hoffnung in sein Leben reingekommen, eine Hoffnung, die alles verändert hat. Er ist zu seiner Frau gegangen und hat es ihr erzählt und die war erstmal, konnte damit gar nichts anfangen, wie Gott und Hoffnung und warum jetzt wie anders. Und diese Hoffnung hat ihn so völlig umgekrempelt. Er ist im Grunde genommen aufgewacht, die Krankheit hat nicht weiter fortgeschritten, seine Glieder sind auch nicht wieder zurückgewachsen. Aber er hat Hoffnung geschöpft und hat gesagt, meine Vision für mein Leben ist, anderen Menschen Hoffnung zu geben, vom Gott zu erzählen. Hier sehen wir seine Werkstatt. Er hat den Traum gehabt, seine eigene Farm, sein eigenes Land zu bewirtschaften. Wir sehen das nächste Bild. Hier ist eine berühmte Treppe in der Ukraine, die extrem viele Treppen hat. Und so als Übung, um fit zu bleiben, ja. Wir sehen, hat sie so einen Wagen angefertigt. Er hat ja keine Finger mehr, also hat er sich so ein Ding da gebastelt, um sich abzustützen. Und einfach jetzt das nächste Bild mit der ganzen Treppe. Also du kannst dir überlegen, ob du als gesunder Mensch da hochgehst. Und manchmal stehst du auch im Leben vor Situationen, die so aussehen, ja. Und du guckst dich an und denkst, ach, werde ich das schaffen? Werde ich das machen können? Ist das innerhalb meiner Möglichkeiten? Wird es mir gut gehen, wenn ich oben ankomme? Was ist, wenn ich zwischendrin schlapp mache? Aber Sergej, der Tiger geht bis nach oben, ja? Geht bis nach oben, dreht sich um und genießt den Ausblick. Das macht er sozusagen regelmäßig. Und hier sehen wir Sergej, wie er mit der Flex hantiert. Ja, also für die von euch, die Sicherheitsbeauftragte sind irgendwo, ja, mit Arbeitssicherheit. Ich frage mich, wie man eine Flex halten kann ohne Finger. Wie man schweißen kann ohne Finger. Wie man Geräte bauen kann ohne Finger. Also Sergej ist keiner, der rumheult. Er hat sich sein Auto, er fährt Auto, ja. Er hat sich sein Auto komplett selber umgebaut. So dass er alles da hat, wo er es braucht. Am Lenkrad. Sergej ist leidenschaftlicher Farmer. Wir sehen das nächste Bild. Das sind seine Arbeitsgeräte. Schöner Mähdrescher und schöner Traktor. Jetzt könnte jemand, der sich mit Arbeitssicherheit auskennt, mir erklären, wie er auf den Drescher draufkommt. Also wenn ihr das sehen wollt, in dem Film sieht man, also in dieser Kabine von diesem Mähdrescher ist auch so eine Leiter und Sergej macht die Hände so und zieht sich komplett seinen Körper hoch. Ich frage mich immer, wie schafft er es, nach der erledigten Arbeit gesund wieder darunter zu steigen? Er macht das. Und es geht im Grunde genommen weiter. Diesen Wagen hat er sich auch selber gemacht. Damit steigt er aus dem Auto und fährt zu seiner Arbeit, bestellt seinen ganzen Acker, sein Feld. Und seine Vision war, ein Haus zu bauen für Menschen wie er, die solche Erfrierungen erlebt haben und solche Behinderungen haben, wo die selber quasi sich bewegen können, selber leben können, weil in der Sowjetunion kümmert sich ja keiner um behinderte Menschen. Behinderte Menschen gehören weggesperrt. Die gibt es ja nicht. Die existieren ja nicht. Also wenn man sie nicht sieht, ist es ja auch kein Problem. Und Sergej hat diesen Traum gehabt, hat ein Haus gebaut, wie man ein Haus bauen kann mit 1 Meter Höhe. Kannst du dir auch überlegen. Sergej hat es gemacht. Und in diesem Haus hatte er den Wunsch gehabt, dort mit anderen Behinderten einzuladen, damit sie selbstständig leben können. Leider sind diese 4 Freunde, für die er es vorgesehen hat, in der Zwischenzeit alle verstorben an dem, Gesundheitswesen, muss man sagen, ja. Und dann bekam er den Traum, was kann ich denn machen? Und er ist mit seiner Frau in ein Waisenheim gefahren und hat dort Waisenkinder getroffen und gesagt, wisst ihr was? Was ist euer Traum, ja? Was ist eure Hoffnung? Ich habe ein Haus gebaut. Meine Freunde sind leider alle gestorben, die da wohnen sollten. Ich will euch die Möglichkeit geben, Hoffnung zu haben, ja. Leben zu haben und ihr könnt quasi auf das Land kommen, ihr könnt es bewirtschaften, ihr könnt bei uns wohnen. Dieses Bild, wo wir vorher gesehen haben, wo er mit seinem Adoptivsohn, ja, also seiner Frau im Gras sitzt, da ist auch im Film zu sehen, wie er Fußball spielt. also wie er im Tor, wie er im Tor steht, ja, mit seinem Sohn, wie Papa mit Sohn Fußball spielt, und er macht es genauso. Er ist das nicht, sich nicht zu schade dafür, ja, steht im Tor und fängt den Ball, oder der Sohn steht im Tor und er mit seinen, ja, Händen schießt den Ball sozusagen ins Tor. Und also einfach ein extrem hoffnungsvoller Film, wo Sergei das selber erlebt hat, dass er sich an Gott gerichtet hat, dass er sich an Jesus gewendet hat, im wirklich, ja, im letzten Augenblick, muss man sagen. Und für ihn war Gott so etwas, das gehörte, naja, vielleicht so eine alte Erinnerung, so ein altes Möbelstück, das wir haben jetzt renoviert hier im Haus. Es gibt so manche Dinge vor der Renovierung, die räumst du weg und die sind so unwichtig, die räumst du, wenn du renoviert hast, nie wieder ein. Kennt ihr das? Also wir sind jetzt umgezogen, wir haben festgestellt, wir haben 40 Kisten im Keller oder in der Garage und wir haben gar keine Lust, da dran zu gehen. Wir brauchen diese Dinge in unserem aktuellen Leben nicht. Also wir haben schon überlegt, ob wir sie wegschmeißen, ohne sie vielleicht aufzumachen, weil irgendwie sie sind nicht Teil unseres Lebens. Wir haben sie mitgeschleppt. Und für viele Menschen ist Jesus und Glaube an Jesus oder die Bibel so ein Karton, der irgendwo mal da war und dann ist er bei einer Renovierung weggekommen und ist irgendwo im Keller. Die Bibel sagt davon, dass Jesus der Stein ist, den die Menschen weggeschmissen haben, und Gott hat ihn wieder als den Hauptstein, als den Fundamentstein, als den Eckstein eingesetzt. Das ist so ein ähnliches Bild. Und Sergei hat zum Glück sich erinnert, Mensch, da ist noch was in meinen Gedanken, da ist noch was in meinem, vielleicht aus meiner Kindheit, in meinem Keller. Das könnte mir jetzt helfen. Und das hat sein ganzes Leben umgekrempelt. Das hat das Leben seiner Familie umgekrempelt, hat seine Ehe umgekrempelt. Der Film ist so voller Hoffnung und so voller Leben. Und auch zu sehen, dass Gott genauso heute Menschen heilt, dass Gott heute noch Menschen heilt, befreit, gesund macht, egal wo wir stehen, ob das eine körperliche Not ist, ob das eine innere Not ist. Wir leiden in Deutschland oft an Depressionen, an innerer Schwäche, an Entmutigung, an Hoffnungslosigkeit. Das kann man jetzt nicht am Puls messen oder so, ja. Aber es lähmt uns, es macht uns schwach, es nimmt uns die Hoffnung oder die Kraft zum Leben oder zum Arbeiten. Und wie gut, dass Gott sagt, ich möchte in deinem Leben nicht irgendwie eine Kiste sein, die im Keller ist, sondern ich möchte im Mittelpunkt deines Lebens sein. Hol mich doch wieder hoch, beschäftige du dich doch wieder mit mir, entdecke du mich doch wieder neu. Und mich hat es riesig ermutigt zu sehen, diese Heilungsgeschichte von diesem Menschen heute. Und dieser Filmemacher, von dem ich euch erzählt habe, der hat noch viele andere Lebensgeschichten festgehalten. Ein Mann, der war 15 Jahre lang im Alkohol. In einem Dauerrausch. Also er hat verschiedene Drogen genommen, damit er quasi den Kater nicht spürt. Verschiedene synthetische Drogen. Also 15 Jahre völlig, naja, vegetierend. Körper zerstört, Nervensystem dadurch geschädigt, viele Sachen kaputt. Und irgendwann war er wirklich am Ende. Und da hat er wieder diesen Karton, den er irgendwo im Keller hatte, raufgeholt, weil ihm nichts anderes eingefallen ist. Freunde haben gesagt, du, erinnere dich, Jesus kann Dinge machen, kann dich heilen, kann dir helfen. Er hat gesagt, ach komm, bleib mir doch mit dem Kirchenkram weg. Aber in irgendeinem Moment hat er gesagt, Gott, also mein Leben, so wie es jetzt ist, ist ja eh kein Leben. Wenn du irgendwas machen kannst, mach das. Kein kompliziertes Gebet, ohne irgendwie viel Aufwand. Und er sagt, am nächsten Morgen ist er aufgewacht und hatte gar keinen Kater, hatte gar keine Nachwirkung. Das Komische war, er konnte sich erinnern an das, was er gestern getan hatte. Und an sowas konnte er sich die letzten 10, 15 Jahre nicht erinnern, dass er noch am Morgen wusste, was Tag davor gewesen ist. Und dann begann eine Reise in seinem Leben, eine Reise, Suche nach Gott. Er ist zu seinem Vater gegangen, der schon seit Jahrzehnten Alkoholiker war. Und hat ihm gesagt, du, ich bin nicht mehr süchtig, ich habe keine Erscheinung mehr, ich bin clean, ich weiß auch nicht warum und wieso. Aber ich habe angefangen, mich mit Gott zu beschäftigen. Und der Vater hat ihn ausgelacht. Tag später hat er ihn eingeladen, hat er sich bei ihm entschuldigt. Also wirklich Lebensgeschichten von Menschen heute und hier. Und das ist so Einstieg heute in meine Predigt in Apostelgeschichte 3, wo uns als Beispiel beschrieben wird, wie dort Menschen durch Jesus geheilt wurden, wie Menschen mit Gott unterwegs waren, an Jesus geglaubt haben und andere Menschen gesehen haben, die Not haben und sind einfach ganz einfach zu ihm hingegangen und haben ihn angeboten, mit ihm zu beten. Und wir leben in einer Zeit, wo Heilung gibt's irgendwie, es ist so ein fast schon so ein esoterisches Thema. Es gibt ja esoterische Börsen, es gibt ja wird der Heilung durch alle möglichen Leute angeboten und da gibt's auch viel, genau, das kann man ein bisschen mehr Licht vertragen, da gibt's auch viel Hokuspokus und da gibt's auch viel komisches Zeug und es ist gut, die Bibel zur Hand zu nehmen, weil sie ein super Handbuch ist, wie Gott ist und wie Gott denkt und wie Gott handelt. Und ich würde euch einfach gerne einladen, auf den Sitzen liegen um euch herum Bibeln, einfach mit mir gemeinsam aufzuschlagen in der Apostelgeschichte. Das ist hier in diesen Bibeln ungefähr auf Seite 800. Ich schaue gleich genau. Genau, auf Seite 800 finden wir das Buch der Apostelgeschichte, Kapitel 3. Und dort wird die Geschichte, die Heilung eines Gelähmten durch Petrus und Johannes beschrieben. Und ich finde, das passt ganz gut zu dem Bild und zu der Geschichte vorhin, zu diesem Lebensgeschichte. Und hier lässt uns Gott so ein bisschen mit reingucken, warum er Menschen heilt und was seine Motivation dahinter ist, auch heute noch. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir zu lesen, Apostelgeschichte 3 ab Vers 1. Ich werde euch immer die Verse ansagen, wo ich dann auch mal ein paar Verse auslasse. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittaggebetes gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, der die schöne Pforte genannt wurde. Also ein Mann, die Bibel verrät es später, er war über 40 Jahre alt. Über 40 Jahre lang von Geburt an gelähmt. Also jeder Mediziner kann sich ja vorstellen, wie die Beine waren. Ja? Also Beine, die 40 Jahre nicht benutzt wurden, wie die sich verformt haben, wie die sich entwickelt haben, dass da keine Muskeln mehr waren. Also das kann man sich als Mediziner schon vorstellen, was für ein Krankheitsbild das war. Und er hatte Freunde und diese Freunde, die waren immerhin so nett und haben den verkrüppelten Menschen jeden Tag vor die Kirche geschleppt und dort stehen gelassen, damit er da seine Almosen sammelt. Und abends haben sie ihn halt wieder eingepackt und nach Hause geschleppt, in sein Bett. Das war so, wie er seinen Tag rumgebracht hat. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen und von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Davon lebte er ja. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Also dieser Mann, der hat eine Erwartung. Ich will was von ihnen. Er guckt sie an und das ist schon wichtig, dass wenn wir zu Gott beten, dass wir auch eine Erwartung haben. Wenn wir andere Menschen darum bitten, mit uns zu beten, dann ist es auch wichtig, dass wir eine Erwartung haben. Und Petrus und Johannes, auch interessant, sie kannten Jesus, sie sind seine Schüler gewesen und sie haben gerne mit Menschen gebetet. Interessant, sie waren jetzt nicht mit Goldringen übersät, ja. Sie sind jetzt nicht mit der Limousine vorgefahren. Finde ich interessant da, ja. Sie gehen hin zu diesen Menschen und sagen, du, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei den rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Da wäre ich gern dabei gewesen, das mitzuerleben, ja, wie Gott im Grunde genommen Dinge, die gar nicht da sind, im Körper in diesem Moment schafft. Wie Gott Muskeln, die gar nicht da sind, im Körper, gar nicht ausgebildet sind, innerhalb von Sekunden schafft, innerhalb von Sekunden erstarken lässt, wie er die Gelenke und Beine, alles was verformt ist, wieder gerade macht, wie er diesen Menschen in einen Zustand versetzt, dass er laufen kann. Und stellt euch mal vor, das würde genauso in Bad Dürkheim geschehen, bei einem Menschen, der Stadt bekannt ist, der seit 40 Jahren vor irgendeiner Kirche sitzt und den die Leute seit 40 Jahren kennen, mit Name, Adresse, Geburtsurkunde, ja, wissen, wer Papa, wer Mama ist. Und der läuft auf einmal. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat die Leute 40 Jahre lang hingehalten, oder da ist wirklich was geschehen. Und dann würde ich wissen wollen, was ist mit ihm geschehen? Wer hat das gemacht? Wo kriegt man das? Ja? Wo gibt's diese Veränderung, diese Heilung? Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelhof und immerfort lief er hin und her. Würde ich auch machen, wenn ich neue Beine hätte, ja? Erstmal testen. Lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Der war außer sich, der wusste ganz genau, was geschehen ist. Der wusste, okay, da ist mir Gott begegnet, weil anders kann man es nicht erklären. Und die Menschen, und ich meine, es ist ein guter Ort in der Kirche, sage ich mal, um über Heilung zu sprechen. Deswegen sind sie auch in die Kirche gegangen und haben dort den Menschen gezeigt, was Gott gemacht hat. Und die Menschen waren außer sich vor Freude. Und die haben das gefeiert, die haben Gott gefeiert. Ich springe jetzt weiter zu Vers 9 und 10. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam, als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was ihm geschehen war. Vers 11. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Und als die Apostel in die sogenannte Salomo-Halle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Dann nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, also das ist immer eine gute Vorlage, um eine Predigt zu machen, wenn Gott solche Dinge macht, ja, den Menschen zu erklären, warum tut Gott, warum ist Dinge, warum heilt Gott, was hat Gott damit vor? Und hier spricht der Petrus zu den Menschen, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Naja, gibt schon Gründe. Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Ich finde es Hammer an den beiden. Also, ich meine, das ist schon so ein bisschen die Gelegenheit, ja, so Verlorbeeren zu sammeln. Ich meine, die beiden haben ja mit ihm gebeten, es ist was passiert. Aber sie sind hier sauber und sie wissen ganz genau, sie sind nicht in ihrem eigenen Auftrag unterwegs, sie sind im Auftrag Gottes unterwegs, im Auftrag von Jesus unterwegs und sie wollen ja auch, dass mehr Menschen das erleben. Und sie wissen, sie haben eine Gabe von Gott bekommen, aber Gott ist der Geber. Und wenn sie es jetzt versauen, wenn sie jetzt versuchen, aufs eigene Konto zu spielen, in die eigene Tasche zu spielen, ja, dann Gott lässt sich nie seiner Ehre berauben. Gott lässt sich nie, ja, Menschen versuchen das immer wieder, auch wenn es um Thema Heilung geht, versuchen sie immer wieder, das auf das eigene Konto zu buchen. Und es ist interessant, die Lebensgeschichten dieser Menschen zu verfolgen. Sobald das krumm wird und der Mensch die Ehre für sich nimmt, nimmt Gott irgendwann seine Hand weg oder seinen Segen weg von diesem Menschen. Erstens diese Gabe erlischt und zweitens, irgendwann kommt wirklich die Motive, die kommen irgendwann raus von diesen Menschen, dass die nicht sauber waren, die Motive. Und natürlich ist es eine riesige Versuchung. Hey, die beiden hatten was, ja. Sie konnten beten und es sind Dinge geschehen und das ist toll. Aber sie wussten, sie haben es mit einem lebendigen Gott zu tun, deswegen haben sie klar gesagt, woher diese Kraft kam und woher, wer eigentlich geheilt hat. Und deswegen sagt er, warum staunt ihr? Wir haben es nicht gemacht. Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Also die sagen ganz klar, derjenige, der heilt, ist Jesus, Punkt. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist in den Himmel gefahren, wir sind in seinem Auftrag unterwegs. Wenn wir mit Menschen beten, dann tun wir das im Namen Jesu und die Ehre gehört Gott allein und nicht uns. Und das finde ich so wichtig, auch in heutiger Zeit. Du kannst ja ins Fernsehen gehen, also im Fernsehen einschalten, da gibt es Wahrsager, da gibt es irgendwelche ganz komischen Leute, die dann sagen, ja, wenn du anrufst oder zahlst oder was auch immer, dann kann dir was Gutes passieren, ja, dann wird alles besser. Und da ist für mich immer die Frage, wer steckt dahinter, auf wessen Konto geht das? Also wenn der Mensch geheilt wird und etwas passiert, ja, wer bekommt die Ehre, wer bekommt den Ruhm? Wenn das letztendlich nicht Jesus ist, dann, ist da Jesus nicht drin, ja? Also dann steht Gott nicht dahinter. Das ist ganz, ganz wichtig. Gott lässt sich nie seiner Ehre berauben. Er ist ein eifersüchtiger Gott im positiven Sinne. Jetzt springe ich zu Vers 16. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesus und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Interessant. Wie viel Vorlauf hatte denn dieser Mann, um Jesus zu vertrauen? Sag mal so Minuten oder sekundenmäßig. Höchstens, oder? Ich meine, da kommt einer vor und sagt, hey, das und das haben wir nicht, aber du bist erwartungsvoll, was wir haben, geben wir dir, ne? Also man könnte sagen, guter Reflex. Keine theologische Vorbereitung über Jahre oder ähnliches, ja. Er musste jetzt nicht Kirchendiener sein oder ihm alles perfekt machen in seinem Leben, was auch immer. Dieser Mann hatte einfach, naja, er hat ein Leiden, er hat eine Not. Und mit dieser Not kommt er zu Gott und Gott antwortet in dieser Not diesem Menschen und sieht seinen Glauben und antwortet darauf. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Also das ist natürlich stark, ja, wenn der Gelähmte, der Geheilte neben einem steht bei so einer Predigt. Und jetzt springe ich ein ganzes Stück weiter, Vers 26, was die beiden den Menschen auch klar machen wollten mit dieser Heilung. Dort steht nämlich Vers 26, Jesus möchte euch segnen und jeder von euch, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Auch schön, wo sie sagen, eigentlich geht es darum, Gott hat eine Vorstellung für unser Leben und Gott möchte in unserem Leben uns von den verkehrten Wegen, auf die wir immer wieder kommen, auf seinen Weg führen. Er möchte uns helfen im Leben, er möchte uns Richtung geben. Und immer wenn wir uns für ihn entscheiden, für seine Wege entscheiden, dann ist Gott mit seinem Segen, mit seinem Wohlwollen, mit seinem Eingreifen da. Und dann können wir das erwarten. Wenn wir sagen, hey Gott, wir machen unser Ding, wir gestalten unser Leben selber, wie wir das wollen, du interessierst uns nicht, dann sagt Gott, dann darfst du aber auch nicht erwarten, dass ich mit meinem Segen irgendwie da mit dabei bin. Das bringen die hier relativ klar raus. Und Apostelgeschichte 4, ein paar Verse weiter, ab Vers 7 werden wir gleich lesen, die religiösen Menschen damals, also die jüdischen Religiösen, die haben das gar nicht lustig gefunden, dass Gott Menschen geheilt hat und das nicht durch sie, sondern durch diese zwei. Und die wollten sie im Grunde genommen am liebsten ins Gefängnis werfen und dieses Wunder entsorgen, ja, weil es hat nicht in ihr Schema gepasst, das hat nicht in ihre Vorstellung gepasst, weil sie hätten gerne diese Heilung auf ihr eigenes Konto verbucht. Und sie fanden das nicht gut, dass Gott nicht mit ihnen, sondern mit jemand anders zusammengearbeitet hat. Und sie versuchen gerade diese beiden und dieses Wunder kaputt zu machen. Und hier lesen wir Vers 7, Kapitel 4, Apostelgeschichte 4, Vers 7. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Und hier steht es, die beiden, die bekamen von Gott gute Tipps, gute Ideen. Hier steht, sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Also vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben und wenn ihr uns sagt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle, das ganze israelische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten aufgeweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Klares Statement, ja. Sie hätten jetzt auch sagen können, wir haben es ein bisschen übertrieben oder hätten irgendwie versuchen können, sich aus der Nummer rauszumogeln. Aber sie haben klar gesagt, was passiert ist und auf wessen Konto das geht. Und alle Leute haben es gehört. Und jetzt erklären sie das, was ich vorher mit dieser Umzugskiste verdeutlicht habe. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemandem anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Sehr klares Statement, ja. Wir leben in einer Zeit, wo auch in den Medien viel rumgestritten wird. Ja, Glaube ist doch irgendwie alles dasselbe und Gott ist doch irgendwie alles dasselbe und am Ende findet doch man erst raus, wo es wirklich hingeht. Die haben das anders gesehen. Die haben klar gesagt, du, wir glauben an den einen Gott und das ist Jesus Christus und hier hat sich Jesus Christus bewiesen. Und hier hat Jesus Christus seine Kraft gezeigt und hier hat Jesus Christus ganz klar einem Menschen geholfen. Und das wollen wir beim Namen nennen und nicht sagen, ja, irgendeine Energie war das oder irgendeine Kraft, sondern nein, eine Person. Er hat es gemacht. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen, denn der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jeder konnte sehen, dass er geheilt war. Also auch ein gutes Argumentationsmittel, ja, wenn der Gelähmte neben dir steht und alle Menschen das sehen und sich die ganze Zeit fragen, was ist gerade in seinen Beinen drin, warum kann er noch stehen? Was ist da chemisch, orthopädisch gerade vor sich gegangen, ja? Wie ist das möglich? Die Menschen, Vers 21 springe ich weiter, diese hohen Politiker waren nicht begeistert. Die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das Volk gegen sich aufzubringen. Denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Immerhin war der Geheilte über 40 Jahre alt und dass jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war, nach so langer Zeit noch gesund wurde, war ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Ich glaube, dass das nicht nur eine wahnsinnig inspirierende Geschichte aus der Apostelgeschichte ist, sondern ich glaube, dass die Apostelgeschichte heute genauso möglich ist. Ich glaube, dass Kirche ein wunderbarer Ort ist, um Hoffnung zu bekommen und um zu auch lernen zu beten. Ganz im Alltag, Gott, hilf mir in meiner Not, Gott, da wo ich Beschwerden habe, hilf mir, heile mich. Und dass wir das vielleicht in der Kirche zuerst hören und in der Kirche vielleicht zuerst anfangen zu praktizieren, aber dann es mit nach Hause nehmen und dann zu Hause da praktizieren, wo es uns umgibt. Und Jesus hat auch ein Ziel damit. Er macht ja nicht irgendetwas einfach nur so, sondern er hat dieses Ziel, wie wir in dieser Bibelstelle gehört haben, dass er nicht irgendein Karton ist in unserem Leben, der im Keller ist, sondern dass er auf einmal ins Wohnzimmer kommt, dass er mitten in unserem Leben ist. Und eine Heilung kann quasi für ihn das Mittel zum Zweck sein, dass wir merken, Mensch, ganz ehrlich, wer von uns hält seine Gesundheit in der Hand? Schon mal versucht? Also wir können weise sein, ja, wir können gute Mittel anwenden, wir können den Beipackzettel weise lesen und verschiedene Medikamente mit ihren Nebenwirkungen gegeneinander abwägen. Gibt's ja Apps und was auch immer und Ärzte und die sind sich auch nicht immer einig. Aber letztendlich, wir wissen ganz genau, wir halten weder unsere Gesundheit in der Hand, noch die Gesundheit unserer Kinder. Haben wir nicht in der Hand. Diese Woche waren wir als Familie ziemlich erkrankt und das stand ziemlich auf der Kippe, ob wir überhaupt heute da sein werden können. Und es war für uns aber einfach ganz wichtig, zum Arzt zu gehen, uns Medikamente verschreiben zu lassen, aber genauso als Familie zu beten, genauso die Kinder zu segnen, genauso diese Erwartung zu haben, Jesus, letztendlich sind wir in deiner Hand. Du sollst in unserem Wohnzimmer den besten Platz haben, in unseren Gedanken, in unserem Leben. Und mit unserer Not kommen wir zu dir, mit unseren Anliegen kommen wir zu dir. Und ich glaube, dass Gott diesen Hintergrundgedanken hat, dass wir über das Thema Heilung oder Hilfe hören und dass wir das mit nach Hause nehmen und anfangen zu beten, dass wir anfangen, Dinge zu erleben und dass das, was wir erleben, unseren Glauben stärkt und dass wir uns dadurch eine neue Motivation haben, Gottes Wort, die Bibel zu lesen, zu studieren, Kraft daraus zu erleben, Motivation daraus zu erleben und dann wirklich in diesen Glauben immer tiefer reinzukommen, dass dieser Glaube uns Hoffnung gibt. Und wenn wir dann Menschen begegnen, ist jemand von euch schon mal jemand begegnet in letzter Woche, der Hoffnung bräuchte oder der niedergeschlagen war oder der richtig unten war oder der krank war? Ja, und ich schon, ja. Und Gott will uns gebrauchen, dass wir zu diesen Menschen gehen und sagen, du, Silber und Gold habe ich nicht, ja, ich habe nicht den Zauberstab. Ich habe nicht irgendwie die Mittel, ich kann dir nicht dein Problem wegnehmen. Aber wie wär's, wenn wir zusammenkommen und zu diesem lebendigen Gott beten, dass er tut, was er kann und er kann für sich selbst sprechen, er kann für sich selbst handeln. Und wenn Dinge geschehen, dann hat Gott eine riesige Chance, in das Leben der Menschen hineinzukommen. Dann hat Jesus eine riesige Chance, aus dem Keller in das Wohnzimmer der Menschen hineinzugeraten. Und dazu braucht es nicht den einen Prediger Sonntagmorgen. Dafür braucht es nicht irgendwelche teuren Konferenzen, auf die man fährt. Also ich bin auch mit dem Thema Heilung recht lange unterwegs und Gott ist humorvoll. Ja, ich war schon auf Heilungskonferenzen und habe das so erlebt, dass man gar nicht dazu gekommen ist, mit dem großen Heilungsprediger oder zu beten, sondern die Leute auf dem Weg nach draußen mit den Menschen links und rechts, die da waren, gebetet haben und Heilung erlebt haben. Und ganz genau wissen, Gott hat andere Menschen gebraucht, um zu heilen. Letztendlich geht es darum, dass Jesus die Ehre bekommt und Jesus groß gemacht wird. Und ich würde jetzt gerne noch ein Lied abspielen von der CD und Menschen einladen, die einfach sagen, ich habe Not, ob das eine körperliche Not ist, ob das eine innere Not ist. Weil wir so ein kleiner Raum sind, wollen wir auch gar nicht irgendwie, dass jeder das genau erzählt, was er hat, aber einfach nur diesen Moment nutzen, wo wir durch die Predigt, denke ich, auch unser Glaube gestärkt und gebaut wurde, dass das ihr einfach nach vorne kommt, vielleicht einfach hier in die zwei Reihen stellt und oder setzt und ich einfach die Möglichkeit habe, Gott einzuladen, ja, euch zu berühren. Er braucht ja scheinbar nur 3 Sekunden, ja, und er kann Dinge machen. Und wir als Gemeinde, die nicht vorkommen, gebraucht diese Zeit, um einfach für Menschen zu beten, die dieses Angebot in Anspruch nehmen. Weil wir wollen erwarten, dass Gott heute noch Menschen berührt, dass Gott heute noch auch durch Heilung in das Leben der Menschen reinkommen will. Und seid euch da nicht zu eitel oder sowas. Wenn ihr eine Not habt und mit dieser Not seid ihr schon zu Ärzten und zu anderen gerannt, gibt Gott einfach eine faire Chance, ja. Gibt Gott 3 Sekunden und seid darauf gespannt, was er machen kann. Ich kann nichts machen, ja. Ich kann sozusagen nur das Angebot ausbreiten, aber ich weiß, dass Jesus Dinge machen kann und es ist toll, würde mich freuen, wenn dadurch im Leben von Menschen heute ein guter erster Schritt vorangehen würde. Es kostet euch auch nichts, wir verlangen kein Geld dafür, ja. Es ist aber einfach eine Chance, dass Gott euch was Gutes tut.